Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Philipp Banse.
Ganz herzlich willkommen bei den Fridays for Future. Da gehen ja gerade Tausende, Zehntausende Jugendliche auf die Straßen, um die Welt zu retten, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest die Erwachsenen dazu aufzufordern. Lehrer und Eltern beklagen sich dagegen über Schulschwänzer. Zehntausende Jugendliche gingen auch auf die Straßen gegen eine Reform der EU-Urheberrechtslinie. Und Axel Voss von der CDU, der für diese umstrittene Urheberrechtsreform maßgeblich mitverantwortlich ist, der wundert sich in einem Interview, Zitat: "Mir scheint, viele dieser Jugendlichen betrachten die Möglichkeiten des Digitalen als Lebensinhalt." Halt, Zitat Ende. Auch Eltern klagen, dass aus den Kinderzimmern kein Punk mehr kommt und kein Widerstand, sondern nur noch das Glimmen der Smartphones. Es scheint uns daher an der Zeit, mal wieder über Jugendkultur zu reden. Das machen wir jetzt eine Stunde lang bis 2 Uhr und wie immer haben wir uns im Breitband dafür gute, informierende und kompetente Gäste eingeladen. Hier im Studio sitzt einmal neben mir Jans, ganz herzlich willkommen.
Hallo.
YouTuber, 19 Jahre, richtig?
Ja, genau.
Was machen Sie beruflich sonst?
Ich mache momentan meinen Bundesfreiwilligendienst bei der TinCon. Das ist eine Konferenz zu digitaler Jugendkultur.
Da können wir auch gleich noch ein bisschen drüber reden. Dann ist zugeschaltet aus der Schweiz uns Eike Rösch, ist Dozent für Medienbildung und Informatik an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Vom Herzen, haben Sie mir aber gesagt, sind Sie eigentlich Jugendarbeiter und auf der Seite der Jugendlichen. Wie muss ich das verstehen? Auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, können ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich nehme mir damals die Zeit, Yannis Schakarian vorzustellen, Journalist für Netzkultur seit langen Jahren und beschäftigt sich auch journalistisch mit dem Medienwandel seit langen Jahren und ist jetzt seit einiger Zeit Innovationsmanager bei Funk, einem Jugendprojekt der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und ganz herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank.
Als erstes müssen wir mal fragen, Jans, erzählen Sie doch mal ein bisschen, Sie sind ja hier so der Berufsjugendliche bei uns in der Runde, 19 Jahre. Was machen Sie so? Also wie sieht so Ihr Alltag aus? Was verstehen Sie unter Jugendkultur?
Das ist sehr unterschiedlich. Also momentan arbeite ich halt bei der TinCon, wie gesagt. Das heißt, ich helfe irgendwie ein bisschen mit, die ganze Veranstaltung zu organisieren, macht da zum Beispiel den Instagram-Account oder so oder helfe auch teilweise ein bisschen beim Programm mit. Und ansonsten in der Freizeit sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ich bin da relativ unspektakulär. Ich mache manchmal YouTube-Videos, wenn ich Lust drauf habe. Wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich das. Ich gucke Serien, ich kommuniziere mit meinen FreundInnen, eigentlich glaube ich alles, was halt normale Menschen in diesem Alter machen.
Und was würden Sie denn so als Jugendkultur bezeichnen in Ihrem Leben? Was ist da so der jugendkulturelle Aspekt?
Ich würde sagen, zu einem großen Teil eben das Internet an sich und die Art, wie ich das nutze, in meinem Fall eben viel über Fan-Communities oder eben auch über YouTube, über auch die TinCon zum Beispiel, wo man eben
diese Jugendkonferenz hier
genau diese Jugendkonferenz, wo man irgendwie einen Austausch schafft zwischen Jugendlichen und verschiedenen Themen. Und ich würde sagen, das sind nicht immer unbedingt Themen, die nur Jugendliche betreffen, aber ich glaube, dass Jugendliche an viele Themen einfach irgendwie anders rangehen.
Und welches Verhältnis spielst du im Freundeskreis beispielsweise? Der Freundeskreis Klasse, Schule ist jetzt nicht mehr Bundesfreiwilligendienst, aber Schule ist jetzt ja auch noch nicht so ewig her, zu dem Freundeskreis, den Sie gewonnen haben, bei YouTube beispielsweise über einen Kanal?
Das spielt für mich eine wahnsinnig große Rolle. Das ist im Grunde mein ganzes Leben. Ich würde sagen, meine engsten FreundInnen habe ich alle durch YouTube, Twitter, Instagram kennengelernt. Und das ist mit Sicherheit nicht bei allen Jugendlichen so, aber bei vielen eben schon. Und das ist eine Sache, die man meiner Meinung nach nicht überschätzen darf, dass wirklich mittlerweile viele Freundschaften darüber entstehen und vermutlich sogar auch engere Freundschaften, die besser passen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich jemanden in der Schule kennenlerne und die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, dass wir nur in der gleichen Klasse sitzen zufällig, oder ob wir uns übers Internet finden, weil wir merken, wir haben irgendwie genau die gleichen Interessen. Deswegen glaube ich, dass sowas auf Dauer vielleicht oft besser funktioniert.
Okay, können wir gleich noch ein bisschen detailliert drüber reden. Zunächst mal Eike Rösch, Jugendarbeiter, Dozent Medienbildung in der Schweiz. Wie hat sich denn, sagen wir mal, die Funktion von Jugendkultur über die letzten Jahre so verändert? Also Prä-Internet-Zeitalter zu Internet-Zeitalter.
Ja, ich würde sagen, bei Lichte betrachtet, gar nicht so sehr, weil es geht immer noch um das Gleiche. Also Jugendliche sind dabei, sich die Gesellschaft zu ihrer zu machen und ihre Position da drin zu finden und zu schauen, mit wem sie durchs Leben gehen möchten. Und da spielt die Jugendkultur eine wichtige Rolle. Und was anders ist, ist vielleicht noch die Art und Weise. Also heute ist es auf jeden Fall mediatisierter, wie man so sagt. Medien spielen eine wichtige Rolle. Aber im Grunde sind die Prozesse, die da stattfinden, die gleichen geblieben.
Was sind denn das für Funktionen von Jugendkultur, die wir haben? Also was ist die Funktion davon, sagen wir mal, wenn Jugendliche so kulturelle Aspekte in ihrem Leben ausleben?
Es geht ja vor allem darum, also man sagt so, eine eigene Identität zu entwickeln. Das heißt, ein Persönlichkeitsbild sich zu erarbeiten oder eine eigene Persönlichkeit. Und irgendwie zu der Einleitung, ich habe eben gedacht, ja, es wäre ja noch schöner, wenn Jugendliche heute das machen würde, was ihre Eltern von ihnen erwarten, auch wenn das vielleicht Punk hören ist, aber vielleicht ist Punk auch nicht mehr das, was es mal war. Und okay. Da spielen dann Medien eine wichtige Rolle, indem sie einen Raum bieten, sich abzugrenzen und was Eigenes, eine eigene Identität aufzubauen.
Yannis Chakarian, was sind denn das für, sagen wir mal, Formen von Jugendkultur, die Sie gerade so auch beobachten?
Ja, man sieht natürlich, dass heute viel der Jugendkultur natürlich über das Netz geprägt ist und auch über die Plattformen, die genutzt werden, ne? Also gerade Instagram zum Beispiel, auch das transportiert natürlich gewisse Looks, ne? Ich sehe die Bilder, kann mich da inspirieren lassen. Ich glaube, ein Unterschied zu früher ist, dass die Idole oder Stars heute viel, viel näher wirken, weil ich sie eben nicht über ein Massenmedium wahrnehme. Also, keine Ahnung, in meiner Jugend war das noch irgendwie MTV und dann hat man bei MTV News oder so mal kurz einen Beitrag über die gesehen und jetzt kann ich ihnen direkt bei Instagram folgen. Ich sehe viel mehr ihren Alltag, sehe, wie die sich selber darstellen und kann dann viel eher versuchen, sowas nachzuahmen zum Beispiel. Und auch die Unterhaltung ist natürlich dadurch beeinflusst. Ne? Wir sehen, über YouTube entwickeln sich ganz eigene Looks, wie sieht so ein Vlog aus, auch da bin ich sehr nah dabei. Oder wenn wir jetzt ganz neue Plattformen nehmen wie TikTok, die so sehr kurze Videos zeigen, die mir quasi schon algorithmisch immer vorschlagen, was mich interessieren könnte, das beeinflusst natürlich so, ist eine andere Art der Kommunikation.
Also ich verstehe das ja so richtig, meine, dass Jugendkultur auch dazu dient, vielleicht aber auch eher Ergebnis ist, der Versuche und das Bedürfnis von Jugendlichen, sich abzugrenzen, sagen wir mal, ihre Identität nicht mehr von dem Wesen und dem Handeln ihrer Eltern abzuleiten, sondern ein eigenes Leben zu entwickeln, eine eigene Identität. Dabei versuchen Sie wahrscheinlich eine ganze Menge, probieren hier was aus, probieren da was aus. Jens, wie war das denn bei Ihnen? Also Sie sind, das hatten wir ja vorher auch besprochen, das haben Sie ja auch an Ihrem YouTube-Kanal öffentlich gemacht. Sie sind als Mädchen, als Frau geboren, empfinden sich jetzt aber als Mann, sind Transmann und haben das ja auch in Ihrem YouTube-Kanal öffentlich gemacht. Das ist ja in Sachen Selbstfindung durchaus eine fundamentale Erkenntnis, emotional in jeder Hinsicht. Wie war das? Erzählen Sie mal, wie ist das abgelaufen?
Naja, ohne das Internet und YouTube und verschiedene Communities hätte ich wahrscheinlich erst viel, viel später überhaupt rausgefunden, dass ich trans bin. Das heißt, schon da hat das eine ganz entscheidende Rolle bei meiner Selbstfindung geführt.
Warum? Wie geht das?
Naja, ich wusste, bis ich, weiß ich nicht, 14 war, gar nicht so wirklich, was Transsexualität bedeutet oder dass das existiert. Und dann habe ich eben im Internet Leute kennengelernt, die auch trans waren oder habe Menschen gesehen, die sich über das Thema unterhalten haben. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe irgendwie was erklären können, was mein ganzes Leben lang irgendwie so in der Luft geschwebt hat, aber keinen Namen hatte. Und vor allem spielt es eine riesige Rolle dabei, das auch zu akzeptieren und zu sehen, das ist normal, ich bin nicht allein damit. Und ich glaube, dass das Internet da eine Riesenerleichterung ist. Natürlich wäre das wahrscheinlich früher oder später auch sonst passiert, aber ja, es ist irgendwie schneller passiert dadurch und vielleicht auch unkomplizierter und ich hatte mehr Menschen, an die ich mich wenden konnte dadurch.
Jetzt klingt das recht linear, so, ja, ich habe da ein paar Freunde im Internet und ach, ich finde raus, ich bin eigentlich ein Mann. Was waren denn das für Abwege, Versuche, was gab es da für Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, hier eine Sackgasse, wie muss man sich so dieses Experimentieren und Rausfinden vorstellen?
Naja, also auf mein Geschlecht bezogen habe ich das ganz lange nicht gesehen und dann dachte ich, vielleicht will ich einfach nicht mich ins gesellschaftliche Rollenbild eines Mädchens einfügen, das ist doch okay, das heißt ja noch nicht, dass ich kein Mädchen bin. Irgendwann dachte ich dann, ich wäre genderqueer, das heißt irgendwie weder männlich noch weiblich, das war so ein bisschen mein Umweg, bis ich dann vor einer Weile irgendwie festgestellt habe, okay, ich bin einfach ein Mann. Das wurde nur bei meiner Geburt irgendwie nicht so ganz erkannt. Ja, aber da gab es definitiv irgendwie viele andere Phasen, auch wenn mir, glaube ich, während dieser Phasen immer irgendwie bewusst war, dass das noch nicht das Endgültige ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, so dieses Wort, damit bin ich angekommen.
Und was für Werkzeuge haben da eine Rolle gespielt? Also YouTube ist das eine, was noch so für digitale Werkzeuge, Apps, Plattformen, Kommunikationswege?
Also ich würde sagen, um überhaupt mit dem Thema in Verbindung zu kommen, war es bei mir sehr viel Twitter, weil die Leute, denen ich schon jahrelang gefolgt bin, auf einmal auch angefangen haben, sich als alles Mögliche zu outen. Jetzt nicht nur als trans, auch als bisexuell, schwul, nicht binär. Und da bin ich irgendwie so auf das Thema aufmerksam geworden oder war auch einfach gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann googelt man halt, was heißt das? Und irgendwie war YouTube dann immer die erste Anlaufstelle für ausführlichere Informationen. Also dann guckt man sich halt Videos von Leuten an, die selber trans sind, die erklären, wie das ist, wie das abläuft und ganz viel wirklich an Informationen bekommt man da irgendwie, also zumindest ich und ich glaube tatsächlich die meisten Leute über verschiedene YouTube-Kanäle, wo Leute wirklich einfach ihre eigene Geschichte dokumentieren.
Herr Rösch, Medienpädagoge aus der Schweiz, Sie haben ja viel mit Jugendlichen zu tun. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Gibt es da Widerspruch, Einwände? Hinweise?
Ich würde gern, also ich würde es überhaupt nicht so, ja, stimmt so.
Nee, das meine ich auch nicht, aber vielleicht gibt's, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ich habe gedacht, also ich würde gern darauf hinweisen, dass es natürlich eine ganz besondere Biografie ist, die sehr mutig ist und sehr viel mit Öffentlichkeit umght und das ist so eine Strategie und das ist ganz viele andere Formen gibt und so kleine Formen auch. Also irgendwie die eigene Position zu finden und ein Bild von sich zu machen. Das kann natürlich auch bedeuten, ein Selfie zu machen und das mit WhatsApp mit der Kolleginnengruppe zu teilen. Also mit Leuten aus der eigenen Klasse oder mit dem Freundeskreis. Und auch so, also weil nicht alle Jugendliche wählen natürlich so eine öffentliche Form, mit eigenen Identitätsentwürfen umzugehen, sondern sie machen das mit ihren Freunden und kriegen dann eben über die WhatsApp-Gruppe eine Rückmeldung und bauen das dann in ihre eigene Strategie ein.
Janis Schakarian hat sich auch noch gemeldet.
Ja, ich glaube, was man daraus ableiten kann, ist, wie anders sich Communities organisieren und wie viel leichter es mir fällt, Menschen zu finden, denen es vielleicht ähnlich geht. Ne? Also ich muss immer an Little Britain denken mit I'm the only gay in the village. So, ich bin der einzig Schwule der Stadt und das will ich gefälligst auch bleiben. So ging es einem vermutlich früher, wenn ich irgendwie gefühlt habe, ich bin der Einzige. Ich habe das Gefühl, mit mir ist irgendwie was anders. In irgendeiner Form kann mich irgendwie hier erstmal keiner Gruppe zuordnen, in meiner Schule zum Beispiel. Und das Netz gibt mir dann die Möglichkeit, andere Gruppen zu finden, denen es ähnlich geht oder Erfahrungsberichte zu finden und mich dann darüber zu orientieren oder zu sehen, wie sind denn andere damit umgegangen? Wen gibt es denn da noch? Was gibt es da überhaupt draußen noch? Und ich muss mich halt nicht der einen Clique in der Schule anschließen, die es halt gibt und so sein wie die, sondern kann mir aus viel mehr Gruppen was aussuchen, was passt denn für mich?
Was mir gerade
beziehungsweise, ja, Herr Rösch. Beziehungsweise beides kann auch parallel stattfinden. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine Klasse, wo ich eine bestimmte Rolle habe und die kann auch okay sein. Und parallel kann ich irgendwie gucken, was passt noch zu mir, was interessiert mich und kann das dann so nach und nach in meine Persönlichkeit einbauen.
Ja, also oder in mein Leben. Mir gehen gerade so zwei Sachen durch den Kopf. Also das eine ist einmal, Jans, vielleicht haben Sie die Frage, früher, als ich so aufgewachsen bin, also vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren oder so, da hatte ich den Eindruck, dass man sich relativ klar zu einer Kultur bekennen muss und dann quasi ganz Hippie oder ganz Öko oder irgendwas sein muss. Und jetzt, auch wenn ich da den beiden zuhöre, habe ich eher so den Eindruck, man kann sich so für jede Facette seines Wesens, sag mal, unterschiedliche Kommunikationswege, unterschiedliche Freundeskreise suchen und quasi das so ein bisschen feingranularer aufteilen. Entspricht das Ihren Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube trotzdem, dass es immer noch irgendwie gewisse Kreise gibt, die halt, weiß ich nicht, wie typische Schulhofklicken funktionieren und dann gibt es die und die und die. Aber ich glaube, es ist viel einfacher, sich nicht mehr festzulegen. Also dann habe ich, weiß ich nicht, einmal die LGBT-Community, in der ich mich bewege und einmal die,
also Lesben, Schwule,
genau,
und Trans
Menschen,
Gruppen,
genau. Dann habe ich zum anderen vielleicht die Menschen, die ich kennengelernt habe, über die Musik, die ich höre oder über die Serien, die ich gucke oder so. Und das sind Sachen, die teilweise natürlich verschwimmen, weil manche Leute dann zufällig mehrere Sachen mit einem teilen und manche halt nur eine, aber ich glaube, dass es dadurch mehr dazu tendiert, dass man wirklich mehrere Kreise hat.
Janis Schakarian, Sie sind ja quasi für mehrere YouTube-Kanäle da auch verantwortlich bei Funk, beschäftigen sich viel mit dem, was Jugendliche so beschäftigt, was die interessant finden. Ist das eine neue Facette der digitalisierten Jugendkultur, dass sie eben so feingranularer zusammengesetzt ist?
Ja, ich glaube schon. Also, dass sich diese Communities an verschiedenen Stellen immer um einen Punkt kristallisieren. Um nochmal ein Beispiel zu bringen, ja. Wenn ich früher Gamer war, ja, irgendwie gerne Computerspiele gespielt habe, dann war ich eigentlich schon ein halber Nerd. Dann war ich in der Schule schon in der Nerd-Ecke. Das war damals auch noch deutlich uncooler. Und heute sehen wir, Gaming ist riesengroß, hat eigentlich viel weniger mit dieser Nerd-Ecke zu tun, sondern auch, keine Ahnung, ein Gangster-Rapper wie Bushido spielt auf Twitch irgendwelche Videospiele. Oder Drake, einer der größten Popmusiker, und machen das plötzlich cool. Gaming kann ein Teil von irgendwie auch Musik sein, zum Beispiel. Also das schließt sich nicht mehr aus. Ich muss nicht mehr, nur weil ich gerne Computer spiele, muss ich nicht schon komplett ein Nerd sein, sondern ich kann trotzdem noch Musik machen, zum Beispiel.
Ja, das führt zu diesem zweiten Punkt, der mir durch den Kopf ging, ist, ich hatte Jugendkultur immer stark auch verbunden mit der Funktion Abgrenzung gegen Eltern. Wenn ich das jetzt hier so höre, dann habe ich eher das Gefühl, dass es weniger Abgrenzung gegen Eltern ist, sondern vielmehr der Versuch, ein Andockpunkt zu finden, etwas zu finden, was ich gut finde, wo ich mitmache, wo ich Leute finde, die mir gleichgesinnt sind und weniger aus dem Impuls heraus, ich will irgendwie anders sein als meine Eltern, das geht alles so nicht, ich muss mich abnabeln, sondern eher aus diesem, sagen wir mal, eher produktiven Impuls heraus, also irgendwie fühle ich mich so und ich brauche da Leute, mit denen ich reden kann. Jans, klingelt da was bei Ihnen oder liege ich da falsch?
Also ich persönlich hatte jetzt nie wirklich das Bedürfnis, mich irgendwie krass von meinen Eltern abzugrenzen. Aber ich glaube, das gibt es nach wie vor bei vielen Leuten. Das läuft nur dann eben auch irgendwie oft digital ab. Also gerade zum Beispiel Videospiele spielen, die Eltern dann halt nicht so cool finden oder so, ist dann auch wieder eine Art von Abgrenzung. Oder ich weiß es nicht, bei mir war es mit 14, 15 vielleicht auch gewisse YouTube-Kanäle, die ich dann meinen Eltern gezeigt habe und sie fanden es vielleicht überhaupt nicht gut und dadurch definiert man sich dann vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, dass es zumindest so in meinem Umfeld nicht so mit einem Rebellionsgedanken kommt, sondern eher sich dann so ergibt.
Was haben denn die Eltern dazu gesagt, als sie sagten, ich will mit was, 14 oder was, soll das angefangen, einen YouTube-Kanal machen?
Die waren erstmal so, oh, dann machen sich die Leute in der Schule ja erst recht über dich lustig. Also ich weiß nicht, bist du nicht noch ein bisschen jung und dann ist das für immer im Internet und wir wollen nicht, dass du da zerstört wirst. Aber der Kompromiss war dann, dass ich jedes Video, bevor ich es hochlade, ihnen zeige. Und ich habe echt das Glück, dass meine Eltern da super konstruktiv mit mir drüber geredet haben. Und wenn sie gedacht haben, das könnte mir irgendwann mal schaden, dann haben wir gesagt, mach das mal nicht oder überarbeite es nochmal. Aber die meisten Sachen fanden sie dann tatsächlich auch gar nicht so schlecht und wir hatten da wirklich irgendwie gute Gespräche drüber. Und auch jetzt, wo ich nicht mehr verpflichtet bin, ihnen jedes Video zu zeigen, mache ich das oft trotzdem, weil ich das schön finde, eine Rückmeldung zu bekommen. Also ich finde, meine Eltern sind da sehr gut mit umgegangen.
Herr Rösch, als Medienpädagoge haben Sie ja mit vielen Jugendlichen schon Kontakt gehabt. Täuscht der Eindruck oder ist so diese Reiberei zwischen Jugendlichen und Eltern geringer geworden?
Ja und nein. Also es ist ja immer schwierig, von den Jugendlichen zu sprechen, weil jeder Jugendliche oder jede Jugendliche, die mir vor mir steht, ist ein Unikat. Und aber generell gibt es weniger Konflikte mit den Eltern. Und nach wie vor geht es aber darum, dass ich, also die Welt, in der ich lebe als Jugendlicher, ist eine andere als die von meinen Eltern. Und da muss ich meinen Platz finden und auch eigene Rollenentwürfe entwickeln. Also auch in meiner Familie, genauso wie in meiner Klasse, habe ich eine gewisse Rolle und es sind vielleicht nicht die, die ich haben will. Und mit meinen Freunden oder mit meinen Freunden, die ich online in irgendeinem Zusammenhang treffe, da kann ich andere Sachen ausprobieren.
Herr Schakarian, also wir haben gesagt, ein neuer Aspekt im Vergleich zu vor digitalen Zeiten ist, dass es Jugendkulturen mal kleinteiliger daherkommen und man sich das als Heranwachsender kleinteiliger zusammenpuzzeln und leichter auch ausprobieren kann. Aber ist nicht auch ein neuer Aspekt, dass diese Jugendkultur extrem medial vermittelt ist und ne, Jans hat einen YouTube-Kanal, auch sehr viel in der Öffentlichkeit stattfindet, dass die Jugendlichen viel, viel leichter an die Öffentlichkeit und gehen können, auch ein großes Publikum erreichen können. Was macht das? Was hat sich da geändert?
Ja, tatsächlich. Also zumindest potenziell ein großes Publikum erreichen können. Ne? Also die meisten normalen Instagram-Accounts haben natürlich dann trotzdem vor allem so den Freundeskreis, der sich ja ein bisschen größer ist, also ich sage jetzt mal einfach Freundeskreis, ohne dieses Wort genau zu definieren, der sicher irgendwie ein paar Leute mehr umfasst, da finden schon irgendwie, das findet schon öffentlich statt. Gleichzeitig ist die Zielgruppe natürlich immer noch eher meine Peers, ne? Also die Gleichaltrigen, die sich da auch bewegen. Potenziell kann es aber natürlich die ganze Welt sehen. Und das merkt man auch. Ich glaube, bei ganz vielen Konflikten, die man sieht, ist es immer dieses, eigentlich war es an ein anderes Publikum gerichtet und plötzlich bricht es da aus und ich verstehe gar nicht, worum es da geht, weil ich zum Beispiel diese ganzen Memes, Insider-Witze gar nicht kenne, die eigentlich in dieser Community Standard sind. Ich komme dann von außen da rein und denke mir, sag mal, wie reden denn die hier miteinander oder verstehe den halben Satz nicht oder so.
Also diese Funktionen und die Werkzeuge, um sich abzugrenzen, sind nach wie vor da. Also man hat bestimmte Sprachwendungen, man benutzt bestimmte Witze, macht bestimmte Memes, hat bestimmte Redewendungen, die nur Mitglieder dieser Community, wo immer sie sich auch trifft, kennen und verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ja auch sagen, diese allein die Techniken und die Plattformen sind ja schon ein Weg der Abgrenzung. Ne? Also die ganzen Jugendlichen, ja, sage ich jetzt mal verallgemeinert, sind alle von Facebook weg, als die Eltern dann da auch war, weil dann wurde Facebook langweilig. Dann sind sie erst alle zu Snapchat. Viele sind zum Beispiel immer noch bei Snapchat unterwegs, weil das ein Weg ist, wo sie untereinander kommunizieren in einem Messenger, in einem dauernden Chatprogramm. Und meine These wäre jetzt auch, dass das vielleicht einen Teil der Konflikte mit den Eltern wegnehmen könnte, weil früher musste ich, um lange mit meinen Freunden reden zu können, lange raus oder das Telefon besetzen. Jetzt sitze ich da mit meinem Smartphone und die Eltern wissen gar nicht, was macht der da eigentlich? Mhm. Ne? Also ich habe ja das ganze Netz für mich offen, kann mich da mit meinen Freunden unterhalten oder kann sonst was tun.
Aha. Herr Aisch, was macht denn diese größere Öffentlichkeit mit der Jugendkultur, die durch Internet, Digitalien möglich geworden ist?
Sie bietet viele Möglichkeiten. Also, dass ich überhaupt erstmal andere Gleichgesinnte treffen kann. Und irgendwie, ich höre so einen suggestiven Unterton. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch Konflikte entstehen. Aber das ist ganz alltäglich, dass Konflikte entstehen, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe.
Wie war das für dich, Jens? Für Sie? Entschuldigung, wir sitzen uns ja hier. Öffentlichkeit, das ist ja wahrscheinlich ein selbstverständlicher Bestandteil gewesen.
Also ich habe oft das Gefühl, gerade Erwachsene, die diese Kultur nicht so ganz verstehen, denken, dass wir uns gar nicht so bewusst sind, dass wir das gerade theoretisch mit der ganzen Welt teilen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das Leute sehr wohl bewusst sind und dass Leute das irgendwie umgehen. Zum Beispiel ist das so in der Twitter-Bubble, in der ich mich irgendwie bewege, ziemlich gängig, dass man einfach mehrere Accounts hat. Man hat einen öffentlichen und dann vielleicht einen privaten Account, auf dem einem nur die engsten FreundInnen folgen, wo man sich auch einfach mal ein bisschen ausheult oder eben die nicht so guten Dinge teilt. Und ich habe das Gefühl, dass das halt innerhalb dieser öffentlichen Plattform dann irgendwie gelöst wird, indem es halt private Accounts gibt oder
halb private oder halb öffentlich oder so Abstufungen.
Und das mit verschiedenen Abstufungen oder auch einfach verschiedene Accounts für verschiedene Zwecke. Also dann gibt es einen Serien- und Film-Account und einen Privat-Account und einen alles andere Account oder so. Und das haben zumindest in meinem Umfeld sehr viele und ich finde, das ist einfach eine andere Art, um mit dieser Öffentlichkeit umzugehen, weil man auch ganz bewusst vielleicht dann erstmal auf einem privaten Account Sachen teilt und dann vielleicht später auf öffentlichen Accounts. So ist zum Beispiel auch mein Coming-out abgelaufen. Nicht direkt auf dem öffentlichen Account, sondern erstmal mit meinen FreundInnen auf meinem Privataccount. Und das ist im Grunde einfach nur eine Art Gruppenchat mit allen Leuten, denen ich das in dem Moment anvertrauen möchte. Nur, dass es halt irgendwie dann in meinem Fall über Twitter statt über WhatsApp oder Telegram stattfindet.
Haben Sie denn all die, die in diesem eher privaten Kanal waren, mal persönlich physisch getroffen?
Physisch nicht, aber es sind auf jeden Fall alles Leute, mit denen ich irgendwie schon geredet habe, mit denen ich irgendwie Gespräche hatte, die mich irgendwie dazu gebracht haben, ihnen zu vertrauen. Die meisten Leute sind auch Leute, die ich irgendwie im echten Leben so treffe, aber es sind natürlich ein paar dabei, bei denen das nicht möglich ist, einfach aufgrund von Entfernung. Und gerade da ist es halt einfach eine super Lösung. Und das merke ich auch jetzt zum Beispiel, wo ich nicht mehr in meiner Heimatstadt wohne und vielleicht manche Leute nicht mehr jedes Wochenende sehen kann, dass man, selbst wenn man nicht 24/7 zu zweit chattet oder so, dass man trotzdem irgendwie über diese Twitter-Accounts ein bisschen mitbekommt, was bei den Leuten passiert und dass man sich dadurch nie aus den Augen verliert und dass das irgendwie eine sehr angenehme Situation sein kann, um Kontakt zu halten, aber nicht zu aufdringlich zu werden. Und ich habe das Gefühl, das geht vielen so.
Und die Bindung, die emotionale Bindung zu Leuten, die Sie noch nie gesehen haben, würden Sie sagen, ist genauso groß wie zu der guten Schulfreundin in der Klasse?
Das kommt ganz drauf an.
Aber kann so groß sein.
Ja, bei mir sogar in vielen Fällen eher größer, weil eine Person, die mich quasi ganz neu kennengelernt hat und bei der ich irgendwie sehr, also bei der ich nicht viel, sag ich mal, zu befürchten habe, weil wenn irgendwie was, wenn die Person mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, dann breche ich halt den Kontakt ab und muss sie nie wieder sehen. So. Ich glaube, da kann man viel mehr persönliche Dinge erzählen. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist vielleicht ähnlich, wie man Leuten auf einer Party, die man gar nicht so gut kennt, auf einmal irgendwelche persönlichen Dinge erzählt, die man vielleicht seiner besten Freundin sonst nicht erzählt. Und das war bei mir über das Internet extrem so. Und ich habe viele Freundschaften irgendwie geknüpft, wo ich eine super enge Bindung zu Leuten aufgebaut habe, bevor ich sie überhaupt getroffen habe. Und das ist irgendwie was ganz Schönes, weil es dadurch nochmal was ganz Besonderes und irgendwie Außergewöhnliches wird, wenn man sich dann trifft.
Herr Schakarian, wenn ich dem so zuhöre, dann würde ich sagen, da werden ja auch eine ganze Menge, sagen wir mal, technische und kommunikative und soziale Fähigkeiten, sagen wir mal, vorausgesetzt, aber eben auch gebildet, oder?
Ja, die werden sich die werden auf jeden Fall gebildet. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz richtig, was Jans gesagt hat, dass man immer denkt, die Jugendlichen sind sich nicht bewusst, aber wie man auch bei der Diskussion um Artikel 13 gesehen hat, nicht die Jugendlichen brauchen Nachhilfe in Sachen Internet und wie gehe ich damit um, sondern die bringen sich selber Techniken bei. Das ist dieses, okay, ich mache mir einen zweiten Instagram-Account, weil es geht, ich mache hier noch einen Twitter-Account, ich suche mir hier noch eine andere Filterblase sozusagen, und darüber kommt es viel natürlicher.
Da muss ich leider widersprechen.
Ja, bitte, unbedingt.
Dahinter steckt ja so das Bild, also was ja auch häufig transportiert ist, so das Bild von den Digital Natives, ja. Und das stimmt nicht. Also es gibt nicht alle Jugendlichen sind per se, weil sie irgendwann geboren sind, technisch viel kompetenter. Und es gibt auch bei Jugendlichen eine riesige Bandbreite. Und was wir oft erleben, sind eben formal höher gebildete Jugendliche, die sich engagieren, wo man sagt, oh ja, die kennen sich auch gut aus mit Twitter und so. Und es gibt ganz viele Jugendliche, die werden nicht so gut begleitet von ihrem Umfeld und die haben es auch ein bisschen schwerer. Und da ist es auch gut, auch ihnen eine Begleitung zu geben.
Aber wie kann man das machen?
In der Jugendarbeit oder in der Schule.
Ein anderes, also ein Feld, was sozusagen damit verwandt ist, ist dieser Verdacht, würde ich das mal nennen, dass Jugendkultur heute wesentlich kommerzialisierter ist als vor 30 Jahren. Jetzt ist es natürlich immer so, bei Dingen, die man vergleicht mit Vor-Digitalien und Nach-Digitalien, da kommen einem die Sachen, die in Digitalien stattfinden und wahnsinnig präsent sind, auch furchtbar neu vor, als hätte es sie noch nie gegeben. Und wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sind viele dieser Phänomene auch schon vor dem Internet da gewesen. Jetzt frage ich mich, wie ist das mit dieser Kommerzialisierung? Also in jedem vierten Instagram-Post ist Werbung. Viele YouTuber, bei Funk jetzt nicht, aber in vielen anderen Kanälen, machen Schleichwerbung. Ganz relativ ungehemmt und relativ unkontrolliert, das wird besser. Aber Produkte, Marken, die sind eigentlich allgegenwärtig. Jans, wie erleben Sie das? Wie gehen Sie mit dieser Kommerzialisierung um und diesem permanenten Gegenwart von Werbung?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr wahrnehme in vielen Fällen. Aber ich glaube, das ist super unterschiedlich bei verschiedenen Jugendlichen. Ich glaube, ich selbst bin jetzt gar nicht so unbedingt darauf bedacht, irgendwie, weiß ich nicht, mich dann gewissen Marken und Werbungen hinzugeben oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so ein gewisses Statussymbol-Ding, weiß ich nicht, ich muss die neuesten Sneaker haben und ich muss diese Marke tragen und diese Marke das.
Weil der Influencer XY das auch hat und so. Ne?
Ich habe das Gefühl, dass das bei sehr vielen Leuten sehr verstärkt wird, durch Instagram, durch alles. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es eben auch wieder eine krasse Gegenbewegung irgendwie. Also da,
inwiefern?
Es gibt genauso gut auch viele Leute, vielleicht liegt es aber auch wieder an meinem Umfeld, ja, dass so ist, denen sowas komplett egal ist und die da sehr gut irgendwie drüber stehen können. Ich glaube, dass es auch sowas nicht durchs Internet gibt, nur es ist halt sehr sichtbar und es ist dadurch irgendwie immer da und gerade so dieses Vergleichen, wer hat was und wer hat wie viel wovon und kauft dies und das ist halt immer da und das ist irgendwie, glaube ich, der Unterschied. Ich bin nicht, wenn ich in meinem Zimmer bin, dann habe ich das trotzdem noch irgendwie vor Augen und nicht nur, wenn ich an der Bushaltestelle ein Plakat sehe.
Genau, Herr Schakarian, wie sehen Sie das? Oder ja, Herr Eich.
Ich würde gerne auch da widersprechen.
Ja.
Ich habe es, SRF hat ein super Fundstück ausgegraben im Club. Da war ein Beitrag aus den 70er Jahren über die Jugend, die ja auch so kommerzialisiert ist. Und das hatte so den Charakter. Es gibt ja so ein Zitat, was irgendeinem griechischen Philosophen zugeschrieben wird, der sich über die Jugend mokiert, die ja total unflätig sind, keine Manieren mehr hat, was ja in alle Zeiten passen kann. Und ich glaube, das Jammern über die Konsumorientierung der Jugend ist auch was, was sich nicht groß verändert hat. Und was sich, glaube ich, verändert hat, ist die Form von Kommerzialisierung. Also das über das Internet, über die sozialen Netzwerken bisher etablierte Standards unterlaufen werden. Also das, wo man Bisher im Fernsehen gab es eben Werbezeiten oder definierte Werbeformate und heute ist es eben platziert auf YouTube, weil YouTube eben weniger reguliert ist.
Herr Schakarian, also ich denke, das, was Herr Rösch gesagt hat, ist ja wahrscheinlich einleuchtend. Die Frage ist nur, es gibt ja so diese beiden Thesen. Das eine ist, ja, es gibt mehr Werbung, es gibt mehr Kanäle, auf denen Jugendliche mit Werbung konfrontiert sind. Die Grenzen zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung verschwimmen sehr oft. Es ist für Jugendliche oder zumindest für außenstehende Erwachsene oft schwer zu erkennen, was ist hier bezahlte Produktwerbung, was ist Inhalt. Und dann gibt es die beiden Thesen, entweder, ja, das ist so, aber die Jugendlichen lernen damit umzugehen, die können das genau erkennen, die entwickeln eine sehr feine Sensorik dafür und die anderen sagen, ja, aber Werbung wirkt eben auch subkutan, unbewusst. Einfach dadurch, dass ich immer wieder von dieser einen Marke höre, bin ich beim Kauf von Schuhen, Jeans tendenziell zu dieser Marke hingezogen, weil die ist mir bekannt. Was sagen Sie?
Ja, genau. Also Werbung funktioniert so. Gerade bei allen, die sagen, Werbung funktioniert bei mir nicht, funktioniert sie genau so. Ich würde überlegen, ob nicht diese Kommerzialisierung nicht vielleicht genau so eine Art der Rebellion ist, die wir von Jugendlichen fordern. Weil wenn wir die ansprechen, wie ist es denn, sagen die ganz oft, also stört euch die Werbung, stören euch Produktplatzierungen, dann sagen die ganz oft, nee,
ich weiß, dass uns das stören soll, aber es stört uns nicht.
Nee, es stört uns nicht, sondern ich finde das cool, dass mein Influencer, den ich schon von Anfang an unterstütze, dass der jetzt von der und der Automarke, was weiß ich, das Auto bekommt und damit irgendwo hinfahren kann. Also gerade bei YouTubern, die dann irgendwie sagen können, durch diese Unterstützung kann ich ein aufwendigeres Video machen oder kann ich mehr Videos machen. Und da schwingt dann natürlich auch oft so dieser Wunsch mit, ich könnte ja selber auch vielleicht Influencer werden. Warum soll ich mich dann über diese Werbung aufregen, die das ermöglicht?
Müsste man da aus Ihrer Sicht, man sind jetzt bei einem öffentlich-rechtlichen Projekt beschäftigt, mehr eingreifen, weil ja, Jugendliche mögen das aus Protest machen, sie mögen auch eine bestimmte Sensorik entwickeln, aber sie sind eben trotzdem noch Jugendliche und noch nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Das Gehirn ist einfach noch nicht ausentwickelt, muss man die stärker schützen?
Was heißt stärker schützen? Ich glaube, man muss sie genauso schützen wie in der analogen Welt auch. Also Werbung sollte als Werbung gekennzeichnet sein, aber auch nur Werbung, ne? Also gerade sehen wir, und da hängt die Rechtsprechung hinterher, gerade sehen wir, dass bei auch Instagram einfach alles als Werbung gekennzeichnet wird. Auch wenn ich einen Freund habe mit vielen Followern und mit dem ein Foto mache, schreibe ich schon Werbung darüber, weil der ist ja fast schon eine eigene Marke und ich könnte dafür eine Abmahnung kassieren, was aber dazu führt, dass ich gar nicht mehr weiß, was Werbung ist. Weil wenn alles als Werbung markiert ist, dann weiß ich wieder nicht, für was wurde eigentlich bezahlt, für was wurde nicht bezahlt.
Früher, also ich komme mir vor wie so ein Großvater, aber das ist nun mal die Epoche, mit der man das vergleichen muss. Oder Jans, auch noch was dazu?
Ja, ich würde noch sagen, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass das eine bewusste Protesthaltung ist, dass Jugendliche kein Problem mit dieser Werbung haben. Ich glaube, es ist eher, dass viele verstanden haben, dass es die Art, wie sich YouTuber, Instagrammer, generell irgendwie Influencer finanzieren und dass es eben dafür bekomme ich kostenlose Unterhaltung und deswegen sind Leute bereit, Werbung zu gucken, weil das sich, glaube ich, mittlerweile einfach etabliert hat und das ist, ja, dafür ist, wie gesagt, ein Großteil der Inhalte eben kostenlos.
Den Punkt, den ich eben noch machen wollte, war, früher war es halt so, dass bestimmte kulturelle Inhalte sehr rar waren und es war schwierig, die sich zu besorgen. Also man musste irgendwie möglich in die nächstgrößere Stadt fahren, um sich irgendwelche Schallplatten zu kaufen. Dann war man aber auch automatisch jemand, der so ein bisschen eine exklusivere Position hatte in seiner Gruppe, weil das war eben nicht so einfach zu wissen, was da gut ist und man musste sich das besorgen. Ähnliches war mit Heften und Magazinen und Zeitungen. Heute gibt es diese kulturellen Inhalte in meiner Wahrnehmung eigentlich im Überfluss. Also Musikstreaming-Dienste, YouTube, diverse Videostreaming-Dienste muss man sogar nicht mal immer für bezahlen, sondern man kann auch viele Musikstreaming-Dienste so ohne zu bezahlen genießen, muss dann halt die Werbung ertragen. Welchen Einfluss hat das auf die Jugendkultur, dass quasi diese kulturellen Inhalte eigentlich im Überfluss vorhanden sind, Herr Schakarian?
Ja, ich glaube, das ermöglicht genau das, was wir am Anfang kurz angesprochen haben, dass ich mir so ein bisschen mehr meine eigene Kultur zusammenstellen muss. Ich muss nicht der Punk mit im wahrsten Sinne Haut und Haaren werden und die Musik hören und mir die Haare färben und auch irgendwie am Bahnhof rumhängen oder keine Ahnung, sondern ich kann einfach mal in Punkmusik reinhören, weil es mich nichts kostet bei Spotify oder irgendeinem Musikstreaming-Dienst, das mal ausprobieren, sagen, ah geil, das Lied gefällt mir, ich muss mir nicht gleich die ganze LP kaufen für mein komplettes Monatstaschengeld, sondern kann das ausprobieren, kann dann hier mal reinhören, kann in Hip-Hop reinhören und so viel mehr verschiedene Subkulturen ausprobieren, als es, glaube ich, früher möglich war, ohne da komplett reinfallen zu müssen.
Herr Rösch, wie hat dieser Überfluss an kulturellen Inhalten die Jugendkultur verändert? Oder wie verändert er sie?
Ja, ich würde ins selbe Horn stoßen. Also, dass es auch möglich ist, alles, was wir mit der Meme-Kultur so haben, dass ich das nutzen kann, um neue Dinge zu kreieren. Und also nicht unbedingt auch für mich, sondern also eine neue Kultur zu kreieren. Also gerade wie so in Subkulturen, also die LGBT-Community ist das beste Beispiel, sich mehr die eigene Position zu schaffen und auf die ganzen Ressourcen zurückzugreifen.
Was interessant ist, ist diese, dass diese Verknappung ja dann gleichzeitig in der Kommerzialisierung, in der haptischen Welt wieder stattfindet, um bestimmte Marken groß zu machen. Ne? Also es gibt dann die extrem limitierten Sneaker, die beworben werden für 300 Euro und da wird dann diese Knappheit genutzt. Oder eine Marke wie Supreme, die dann plötzlich alle getragen haben, die aber extrem verknappt wurde. Ich musste super lange anstehen oder mir nachts den Wecker stellen, um das bestellen zu können. Und da setzt dann diese Verknappung ein. Also nicht für kulturelle Güter, aber dann für andere Güter, die dann künstlich als Marke, als haptische Güter verknappt werden.
Jens, wie nehmen Sie das wahr, diesen Überfluss? Dieses alles ist eigentlich jederzeit da.
Ja, es gibt definitiv irgendwie einfach mehr Inhalte und dadurch natürlich wahrscheinlich auch automatisch mehr schlechte Inhalte, wobei das ja auch jetzt subjektiv ist, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem irgendwie, naja, schon eine eigene Beschäftigung ist, sich überhaupt dann die Sachen rauszusuchen, die einen selbst ansprechen. Und ich glaube auch, dass es dadurch natürlich viel einfacher ist, was zu finden, was wirklich perfekt zu einem selbst passt. Und weil man eben alles irgendwie zur Verfügung hat. Also bei mir kann ich zum Beispiel schon alleine auf Musik bezogen sagen, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht einfach auf Spotify oder YouTube mal hätte reinhören können, nie angefangen zum Beispiel Rap-Musik zu hören, weil ich mir gedacht hätte, ach, das ist doch eigentlich gar nichts für mich. Und dann dadurch wäre ich natürlich nie in den Laden gegangen und hätte mir eine ganze CD gekauft. Aber um mal kurz reinzuhören, ist das halt super. Und dann merkt man vielleicht, oh, das ist voll mein Ding und ich kaufe mir jetzt die Platte.
Dieses Überangebot an visuellen, audiovisuellen Medien, Fotos, Videos im Netz, die hat ja auch, sagen wir mal, diesen Protest gegen diese Urheberrechtsreform mit befeuert, weil viele gesagt haben, diese Medien und der Umgang damit ist für uns so alltäglich geworden und das auch anderen zu tauschen, anderen weiterzugeben, auch erstmal die Medien weiter zu verarbeiten, also ein Videosnippet hier und ein Foto da und ein bisschen Musik drunter zu legen. Das ist so integraler Bestandteil unserer Jugendkultur und unseres Lebens, dass wir dafür eine bessere gesetzliche Regelung finden müssen, als die da jetzt verabschiedet wurde und ja wahrscheinlich auch verbindlich verabschiedet werden wird. Und ich frage mich dann, wie alltäglich ist das wirklich? Also ist das so ein Slogan, dass alle mit diesen Medien hantieren und sie tauschen und remixen und veröffentlichen? Oder ist das wirklich Teil des Alltags? Wie ist das in Ihrer Wahrnehmung?
Also ich denke, das kommt sehr darauf an, wer wie das Internet nutzt. Aber ich denke, bei vielen ist das ein Teil des Alltags. Schon alleine bei irgendwelchen Memes, die irgendwie gar nicht verschwinden. Sei es jetzt das Distracted Boyfriend Meme, wo muss man jetzt nicht
beschreiben.
Erklären.
Doch, das müssen wir beschreiben. So viel Zeit muss sein. Also Meme müssen wir hier beschreiben.
Also das ist ein Bild, das ist so ein Stockfoto, glaube ich, von einem Pärchen und der Mann guckt einer anderen Frau hinterher und die Freundin guckt ganz lustig, eifersüchtig und das ist eben irgendwie ein riesiges Meme, was irgendwie seit gefühlt Jahren rumgeht und irgendwie nicht so ganz verschwinden will und ich glaube, das hat jeder schon mal verwendet.
Und wofür wirklich verwendet jeder. Man das? Ist das ein Foto oder ein Film?
Das ist ein Foto.
Und wofür verwendet man das?
Man schreibt dann zum Beispiel hin, also zum Beispiel,
der abgelenkte Freund heißt
genau.
Das ja, ne? Weil er einer fremden Frau hinterherkommt.
Genau, und dann schreibt man zum Beispiel hin, der Freund, ich, die Frau, der hinterher guckt, die eine Serie und die Freundin, die anderen Serien, die ich eigentlich auch noch gucken möchte. So.
Ah, okay, also das ist ja die Funktion des Memes, genau, es ist nicht ganz einfach zu erklären, aber die Funktion des Memes ist letztlich, ein Meme ist ja ein, sagen wir mal, kulturelles, im allgemeinen gesprochenen Sinne Fragment, also ein Bild, ein Foto, ein Ton, wird mit anderen vermixt, also Foto, kommt ein Text drunter und der spricht dann irgendwie zu Leuten und der wird immer in andere Kontexte gestellt, die einen verwenden es als Kommentar für diesen, für Serien, die anderen wenden es als Kommentar für Beziehungsfragen und so. Und immer wird so ein Bild dazu gestellt oder ein kleines Video dazu gestellt, was immer diesen Umstand, über den man gerade kommuniziert, kommentieren soll, ironisieren soll, witzig machen soll. Und diese Memes bestehen in der Regel aus Inhalten diverser Herkunft, glaube ich, genau. Kann man sagen. Ne? Herr Schakarian, wie wichtig ist dieses Nutzen fremder Inhalte für die Jugendkultur?
Naja, ich glaube, was ich bei dem Protest gegen Artikel 13 und die Urheberrechtsreform ausgedrückt hat, ist so dieses, das ist einfach der digitale Lebensraum. In dem bin ich aufgewachsen und wachsen auch die Jugendlichen heute auf. Und jetzt kommt jemand von außen, der da dran was ändern will. Und ich habe das Gefühl, der will meinen Lebensraum zerstören. Darum geht es. Ne? Also wenn die CSU will Bayern bewahren, wenn ich da reinmarschieren würde und sage, wir machen jetzt mal die ganzen Bäume weg, dann würden die auch auf die Barrikaden gehen, weil die sagen, das ist unsere Heimat, das ist unsere Kultur, unser Lebensraum. Und so verhält es sich für Jugendliche mit dem Netz und da gehört es dazu, dieses sich aufeinander beziehen, Sachen zu remixen, das ist gar nicht so dieses bewusste, ich schaffe jetzt ein kulturelles Werk, sondern es ist die Kommunikation über zum Beispiel Videosnippets, über Memes, dass ich jemandem ein Video schicke und sage, guck mal, genauso wie dieses Video fühle ich mich gerade und darüber dann kommunizieren kann und diese Funktion haben diese digitalen Medien und jetzt kommt jemand und sagt, ah, da müssen wir aber die Hälfte von abschneiden.
Herr Rösch, Sie sind ja ein bisschen bei uns der Beauftragte für die Differenzierung und das Zurechtrücken zu großer Verallgemeinerungen. Wie ist das aus Ihrem Erleben heraus? Welche Rolle spielt das wirklich so eine große Rolle, dieses Verwenden fremder Inhalte für den Alltag, für die Identität von Jugendlichen?
Ja, diesmal würde ich dann noch ein bisschen verallgemeinern, weil, also ich sehe das auch so, spielt eine große Rolle und ich habe so den Eindruck, da treffen zwei gesellschaftliche Realitäten aufeinander, also ein neues kulturelles Verständnis unter jüngeren Leuten, also eine neue Praxis, eben solche Memes und Artefakte zu nutzen, um eigene Kultur zu produzieren und irgendwie, man kann alles nutzen und so. Und die andere Sphäre ist die Leute, die die Macht haben, sozusagen kulturelle Dinge zu Geld zu verwerten und die setzen ihre Macht gerade ein, um neue Realitäten zu schaffen, beziehungsweise ihre Pfründe auch zu sichern. Und die, also das ist eine demokratische Auseinandersetzung, wo die beiden Welten so um die Deutungsmacht auch streiten.
Da sind wir bei der Frage, was Politik eigentlich für eine Rolle spielt für Jugendkultur. Also wieder meine Erinnerung, das war schon für wichtige Teile ein wichtiger Punkt. Bestimmte große politische Ereignisse, ja, muss ich jetzt nicht aufzählen, gab es eine Menge. Darum hat sich viel kristallisiert, auch an Zugehörigkeit, an Kleidungsstilen. Wie ist das heute?
Also ich glaube, man kann nicht verallgemeinern für eine ganze Generation sagen, ob Politik jetzt für viele eine große oder kleine Rolle spielt. Das ist super unterschiedlich, aber auch da ist es ja irgendwie auf eine Art viel einfacher, sich zu informieren, dadurch, dass man halt einfach alles Mögliche immer zur Verfügung hat. Andererseits kann das natürlich auch ein Nachteil sein, weil man so viel da hat, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und dann vielleicht eher aufgibt und doch lieber, weiß ich nicht, das fünfte Video vom gleichen YouTuber guckt, der, weiß ich nicht, über Beauty redet oder so, weil es ein bisschen zu aufwendig ist. Ich glaube, das ist super unterschiedlich, aber ich finde, man sieht ja gerade jetzt bei den Artikel 13 Demos oder bei Fridays for Future, dass es auch ein Weg ist, sich zu organisieren und dass es vor allem irgendwie dadurch natürlich eine viel, viel größere Aufmerksamkeit bekommt.
Mhm. Herr Rösch, wie ist das aus Ihrer Perspektive? Ist das so, dieses politische Engagement von so apathischen Jugendlichen ein Großstadtphänomen oder gibt es das auch woanders? Ist das ein integraler Bestandteil von Jugendkultur, dass man sich auch politisch engagiert?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ist also so, Jugendliche sind politisch. Und ansonsten lasse ich mich an der Stelle zu keinen Verallgemeinerungen hinweisen. Und ich glaube aber, es ist ein neues Bewusstsein, auch gerade in Town sozusagen. Also dass irgendwie die Auseinandersetzung um Artikel 13, aber auch Fridays for Future ist irgendwie, man traut sich die Dinge oder man merkt, dass es wichtig ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, weil ansonsten nichts passiert.
Herr Schakarian, welche Rolle spielt Politik aus Ihrer Perspektive?
Ja, wir sehen es ja gerade. Also bei Fridays for Future würde ich auch sagen und gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt auch da ja eine Ausdifferenzierung zu sagen, ich kann mir genau den auch suchen, der mir Politik so erklärt, wie ich das möchte. Bei Instagram gibt es Menschen, die dann zwischendurch Politik erklären, gibt große YouTube-Kanäle, die auch dann viel hintergründiger werden und es grundsätzlich erklären. Es ist natürlich immer die Frage, welches Thema ist denn dann plötzlich so groß, dass wir sagen, ah, das ist jetzt ein jugendliches Thema, da engagieren sie sich jetzt. Und das sehen wir jetzt gerade, das haben wir bei Artikel 13 gesehen. Das hat quasi nur Jugendliche interessiert und betroffen. Und wir sehen es jetzt beim Klimawandel, wo die sagen, sorry, ihr Alten, was macht ihr denn da? Warum fahrt ihr diese Welt gegen die Wand? Es kann doch eigentlich gerade nichts Wichtigeres geben, als diesen Klimawandel zu lösen. Und ihr verhandelt hier Brexit rum oder irgendwas anderes. Das muss doch Prio Nummer eins sein.
Ist das denn eigentlich eine Bildungsfrage? Also Jens hat das ja gerade angesprochen, dass es einerseits möglich ist, sich natürlich wahnsinnig gut und differenziert zu informieren, aber manche gehen vielleicht auch in dem Überfluss unter, Herr Rösch. Wie ist das aus Ihrer Perspektive?
In welchem Überfluss?
Nein, in dem Informationsüberfluss. Dass ich halt wahnsinnig viele YouTube-Kanäle habe und Leuten, denen ich folgen kann und Quellen, aus denen ich meine Informationen beziehen kann. Und da ist natürlich, das wissen wir alle, viel Quatsch dabei und Verschwörungstheorien und Unsinn. Ist das eine Bildungsfrage?
Ja, also es macht es natürlich einfacher, aber ich will jetzt nicht sagen, wer formal nicht gebildet ist, ist politisch nicht engagiert, sondern es kommt immer auf den Bezugspunkt an. Und wenn es irgendwie greifbar wird, dann sind alle Jugendlichen dabei.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die Plattformen da eine Rolle spielen, ne? Die mir helfen über Algorithmen. Wenn ich ein politisches Video anklicke, dann werden mir weitere empfohlen. Und darüber helfen dann auch die Plattformen, mich zu politisch zu bilden.
Gut, das geht natürlich in zwei Richtungen, ne? Es gibt natürlich auch viele Effekte, wo es immer radikaler wird, ja? Wo ich dann ein Video einer Partei sehe und danach bin ich dann bei der identitären Bewegung und so. Also diesen Effekt gibt es ja auch, ne? Oder?
Ja, definitiv. Also diese Algorithmen gehen in verschiedene Richtungen. Das mit den Verschwörungstheorien hatten wir gerade. Da braucht es natürlich dann eine politische Bildung zu sagen, was sind denn Fakten, was ist nachgewiesen und was ist eine Meinung.
So, jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ich würde trotzdem noch mal kurz nach dem Trend fragen. Wenn jetzt Leute zuhören und sich so ein bisschen da mal reinknien wollen, Jens, welche App müssten sie mal installieren, um reinzuschnuppern?
Welche App? Oh Gott. Das ist jetzt schwierig so auf Anhieb.
Herr Schakarian, vielleicht kannst du ja einmal überlegen.
Ich würde sagen TikTok, weil da mir sofort Videos vorgeschlagen werden, die unglaublich auch in diesem Meme-Kosmos funktionieren und teilweise auch unterhaltsam sind.
Man muss da aber nicht gleich mitmachen, ne? Also man kann sie einfach mal installieren und zugucken.
Genau, man muss sich nicht mal einen Account anlegen, man kriegt einfach gleich Videos reingespült.
TikTok, Jens, auch ein Tipp?
Oder? Benutze ich nicht.
Nee, warum nee. Nicht?
Ich weiß es nicht. Ich fand es teilweise immer ein bisschen dämlich, aber jetzt langsam geht es ja auch ein bisschen weg von nur 13-jährigen Kindern, die irgendwie ihren Mund zu Liedern bewegen, zu irgendwie Leuten, die sich da ein bisschen kreativer was ausdenken. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was, was tatsächlich noch
alt?
Jüngere Leute genau. Tatsächlich noch... Und jetzt fühle ich mich alt.
Zu alt mit 20. Okay, also ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für unsere Sendung zur aktuellen Jugendkultur in Digitalien. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen Jans, YouTuber, 19 Jahre, Eike Rösch, Dozent für Medienbildung und Informatik an der Pädagogischen Hochschule in Zürich, und Janis Schakarian, Journalist für Netzkultur und Innovationsmanager bei Funk. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Wochenende. Alle Informationen bei breitband.deutschlandfunkkultur.de. Alles Gute.